Traumrollen. Hörstück von Jean-Claude Kuhner. Mit Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn.
Wenn wir Lust hätten, Gänsebraten zu essen, dann können wir den bestellen. Aber wir wollen das vorher machen, damit dann, wenn wir es haben wollen, die Gans auch wirklich da ist. Und nicht, dass die Gänse schon ausverkauft sind.
Das ist eine gute Idee. Da wir ja beide eine Art Vollblutkomödianten sind, ob wir nicht doch nochmal uns zusammen was ausdenken, was man vielleicht... Manchmal wird man ja plötzlich gefragt, ob man Traumrollen hat, die man nicht gespielt hat. Jetzt kommt die Suppe.
Habe ich Suppe bestellt? Na, wunderbar.
Die Haferflocken sind.
Richtig.
Dankeschön.
Ihr naht euch wieder schwankende Gestalten, die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt.
Gleichfalls.
Versuche ich wohl, euch diesmal festzuhalten?
Ist das bei dir auch so, Nadja, dass du manchmal denkst, dass du das ein bisschen vermissest, dieses Theaterspielen, weil ich eigentlich dich fragen wollte, ob du nicht Lust hättest?
Fühle ich mein Herz noch jenem Wahn geneigt?
Eben, dass ich dachte, ob du nicht vielleicht doch Lust hättest, dass wir mal noch irgendwas zusammen machen, im kleinen Kreis oder im Augustinum-Saal und vielleicht sogar Sachen, wo wir uns gar nie gedacht hätten, dass wir das mal spielen würden. Also, was meinst du?
Also, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, dass wir uns da in ein Abenteuer stürzen, was wir, wie gesagt, persönlich nie erlebt haben. Ich zumindest. Ich habe ja nicht so viel Theater gespielt wie du.
Ihr drängt euch zu. Nun gut, so mögt ihr walten, wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt. Mein Busen fühlt sich jugendlich erschüttert vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert. Ihr bringt mit euch die Bilder froher Tage und manche lieben Schatten steigen auf. Gleich einer halb verklungenen Sage kommt erste Lieb und Freundschaft mit herauf.
Wie wär's denn mit Romeo und Julia?
Wenn unsere Stimmen nicht so alt sind, dann finde ich's gut.
Ja, oder das ist gerade der Reiz der Geschichte.
Ich komme. Nadja, ich komme.
So, komm rein.
Sehr aufregend. Gut. So. Ach Gott. Man wird so unbeholfen, es ist furchtbar.
Wahnsinn.
Also findest du das auch?
Also das Anziehen des Pullovers am Morgen ist ein Albtraum.
Ja.
Weil ich den nicht runterkriege.
Einfach mal. Oh. Gott sei Dank, man sitzt wieder.
Ja, also wirklich. Furchtbar.
Und wo hast du deinen Text?
Hier.
Gut.
Du hast gedacht, ich kann es auswählen.
Ja, so ungefähr, weil du so lässig hier sitzt.
Tja.
Gut, und jetzt wollen wir das mal mit dem Romeo versuchen, den du ja auch immer mal spielen wolltest.
Ja, nein, ich wusste irgendwie immer, dass ich das nicht spielen kann. Aber es gibt die berühmte Geschichte vom alten Heinrich George, der schon als junger Schauspieler viel zu unförmig dick war, um den Romeo spielen zu können. Und der hat dann mal in Interviews und so gesagt, ich wusste, dass ich den Romeo nicht spielen kann, aber meine Lieblingsrolle war es immer. Und ich habe versucht, in alle Rollen, die ich gespielt habe, ein Stück Romeo mit
einzubringen, entzücken. Also, soll ich anfangen?
Ja, natürlich,
gut.
Gerne. Ja.
Also, wie ist
das
Szene,
da?
Juliens Zimmer.
Und die scheinen gerade irgendwie was zusammen gehabt zu haben, die beiden, oder wie ist das alles?
Also wir versuchen es. Also los, komm. Im Capulet-Garten, Romeo kommt.
Der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt.
Julia erscheint am Fenster.
Doch still. Was schimmert durch das Fenster dort? Es ist der Ost und Julia die Sonne.
Und wie ist es eigentlich, er wird umgebracht. Und sie bringt sich dann selber um. Oder wie geht die Geschichte? Erzähl du mal.
Also so viel ich... Ich muss tatsächlich...
Jetzt kommen wir nämlich raus, dass
also
du es auch nicht genau weißt. Ja,
das,
toll.
Also jetzt, der Romeo flieht und dann bildet sich die Julia ein, er sei tot. Und dann ist sie in ihrem Kummer, bringt sie sich um.
Also. Nein, ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Weil ich glaube, er ist zuerst tot.
Nein.
Ich glaube,
ist
ja.
Er?
Liegt nein, er nicht nein, irgendwo er tot und sie stürzt sich dann drüber?
Ja, das... Nein, der Pater Lorenzo gibt ihm...
Ein Todestropfen.
Ja. Nein, ihr. Ob ich mal Reklams Schauspielführer zu Hilfe nehme?
Gern, hielt ich streng auf Sitte, möchte gern verleugnen, dass ich sprach, doch weg mit Förmlichkeit. O holder Romeo, wenn du mich liebst, sag's ohne falsch. Doch dächtest du, ich sei zu schnell besiegt, so will ich finster blicken, widerspenstig sein und Nein dir sagen.
Ich schwöre, bei dem heiligen Mond, der silbern...
O schwöre nicht beim Mond, dem Wandelbaren, der immerfort in seiner Scheibe wechselt.
Wobei denn soll ich schwören?
Lass es ganz.
Also mich spricht es überhaupt nicht an.
Ja,
aber
ja.
Wahrscheinlich habe ich überhaupt kein Verständnis für so eine...
Ja, ja. Aber du wolltest auch nie die Julia spielen? Oder
nein,
du das
oh nein,
jetzt?
Bitte nein, wollte ich nicht, nein.
Ach so,
nicht mein Genre.
Ach, da hattest du immer schon.
Ja, das, ja, ich war wohl immer eher die Salondame.
Ja.
Ja. Kurt hat immer gesagt, Jürgens hat immer gesagt, du bist die einzige Kollegin, die ich kenne, die keine große Ambition hat. Und dadurch bist du viel ruhiger und gelassener, weil ich also, ich sowieso immer das Gefühl gehabt habe, wenn ich Dinge möchte, dann klappt das sowieso nicht.
Elisabeth, die Suppe ist heute wieder ungenießbar.
Das ist sogar heute ganz feine Suppe.
Das sagt ja auch niemand, dass die Suppe nicht fein ist. Ich meine nur, sie ist ungenießbar, weil sie so heiß ist.
Dann wartest halt so lange, bis sie kalt ist.
Eine kalte Suppe mag ich auch nicht.
Schau, er hört nicht mehr auf. Er bohrt immer in dasselbe Loch hinein.
Wieso? Was soll denn das jetzt heißen?
Weil du immer wieder mit der heißen Suppe daherkommst.
Du bist doch mit der heißen Suppe dahergekommen, nicht ich. Du drehst ja den Stiel um.
Du bist und bleibst ein Streit. Ja, ich mach nochmal. Du bist und bleibst ein Streithammel.
Ja, ich bin doch kein Streithammel.
Horch, was riecht denn da so komisch?
Ich höre auch was. Da brandelt was.
Jesus, der Haus ist verbrannt. Ach,
Mahlzeit. Und drinnen waltet die tüchtige Hausfrau.
Wer ist denn schuld? Du mit deinem ewigen Streiten und Nörgeln.
Ich habe nicht gestritten und genörgelt. Ich habe ja nur gesagt, dass die Suppe zu heiß ist.
Jetzt fangt er wieder mit der heißen Suppe an. Ich lauf noch auf und davon.
Auf brauchst gar nicht laufen. Nur davon. Genügt mir vollständig.
Das Tolle an Karl Valentin Szene ist,
ja,
dass es natürlich so komisch ist.
Ja, ja. Ich weiß
ja
nicht, wie es aussieht.
Dahinter ein tödlicher Ernst steckt.
Ich würde sagen, das wäre es für heute Vormittag.
So.
Nicht? Gut. Ja, ist doch gerade richtig. Jetzt verschnaufen wir ein bisschen und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt was essen.
Ja.
Und ich bin eigentlich dafür, wir sollten uns nachher zwingen, einmal so 10 Minuten.
Ja.
Bist du einverstanden?
Ja,
damit
natürlich.
Wir im Moment frische Luft haben.
Vielleicht können wir auch durch den Garten.
Genau, dann hat man das Gefühl, da hat man ein paar Mal durchgeatmet.
Ja, ja.
Und dann würde ich mich eben auch gern wieder hinlegen. Und dann würden wir uns nochmal sehen.
Wahnsinn. Wie soll man sagen? Angesichts.
Es ist weniger Wind da, deshalb gehe ich ganz gerne, mache ich diesen karierten Spaziergang.
Wie soll man sagen? Dessen
Die ist immer schon hier.
Wie soll man sagen?
Ja.
Sehen? Ach, Spee. Da drüben. Weit ab.
Aber ich bin doch recht müde, muss ich sagen. Es strengt doch an, dass man sich so konzentriert, nicht?
Ganz schwach.
Ich bin vollkommen.
Ja.
Im Grunde kaum mehr fällt. Ach du liebe Zeit, jetzt haben die alle Bänke weggenommen.
Ja, ja, das ist aber schon lange.
Können wir uns nicht mal hinsetzen in den Garten.
Es war mit Nadja eine wahre Wonne. Ich habe ja auch Hochachtung vor ihr. Sie ist ja auch ein Star, ein richtiger Filmstar.
Er war mir als Theaterschauspieler ein Begriff. Ich meine, natürlich war auch diese Geschichte, die er da im Fernsehen gemacht hat, die war ja auch ganz großartig, nicht? Aber er war mir absolut im Begriff.
Also wir beiden Alten merken doch, dass wir am Vormittag gearbeitet haben, würde ich sagen.
Ja. Vor allem, was ich jetzt wirklich kaum mehr kann, ist gehen.
Als
und
Trost habe ich mir von Anfang an gesagt, ich kenne sie ja schon gut. Und wir hatten ja schon sehr schöne Abende. Und sie mochte auch meine Frau sehr gern. Und wir waren auch zu viert sehr oft beieinander, als der Mann von Nadja noch lebte, also der Walter Killer.
Wir haben uns hier im Augustinum sind wir uns begegnet. Es lebte seine Frau dann noch. Sie waren beide sehr nett und sehr liebenswürdig. Aber arbeitsmäßig war natürlich keine Verbindung und es war eigentlich jetzt so eine ganz schöne Gelegenheit, dass wir uns da zusammengesetzt haben und gesagt haben, vielleicht machen wir mal irgendeine
also das
gemütlich sitzen und nicht herumgehen müssen.
Nach kurzer Zeit ganz klar, dass das wunderbar läuft. Ich hoffe, sie sagt das auch.
So, um 4 komme ich hoch und dann machen wir noch mal eine Stunde und dann gehe ich um 5 runter zu meiner Therapie. Passt es dir?
Ja, mir okay. Passt es. Mir ist die Hauptsache, dass wir keine stehenden Szenen
haben. Der kleine Spaziergang hat uns gut getan, Fritz. Meinst du, ich denke häufig, wie wenn man das Leben noch einmal beginnen könnte.
Wie? Wenn das eine Leben, das man schon durchlebt hat, sozusagen ein erster Entwurf war, zu dem das zweite die Reinschrift bilden wird.
Ja, also ich habe jetzt hier einen Text von Frisch mitgebracht, den ich vor gut und gern 40 Jahren einmal im Zürcher Schauspielhaus spielen sollte. Ach. Aber von Frisch, Biografie. Aber es haben sich während der sehr anstrengenden Proben mit Herrn Nölte, haben sich Herr Nölte und Herr Frisch gezankt und Herr Nölte ist abgefahren und es kam nicht zu dieser Aufführung.
Ach.
So, und nun habe ich mir gedacht, jetzt versuche ich das nochmal, vielleicht wenn wir das jetzt unter uns gemütlich machen, dann reißt keiner wütend ab. Und jetzt machen wir kein Begräbnis, jetzt lege ich los. Ja, ja. Okay, bist du soweit?
Ja, ja.
Gut. Das hier ist Ihr Leben, das Sie bisher gelebt haben. Bis Mitte 40. Ein Leben, das sich sehen lassen kann. Ich gebe zu, etwas durchschnittlich.
Biografie. Ich weigere mich zu glauben, dass unsere Biografie, meine oder irgendeine, nicht anders aussehen könnte. Vollkommen anders. Ich brauche mich nur ein einziges Mal anders zu verhalten.
Bitte.
Ganz zu schweigen vom Zufall.
Wir haben ungefähr 4 Wochen probiert, wo niemand rein durfte. Und mit dem Kollegen von den Münchner Kammerspielen, der inzwischen auch tot ist, und dem inzwischen auch tot seinen Entertainer, wie hieß der, mit Walter auch den berühmten Komiker-Sketch gemacht hat. Hilf mir jetzt, bitte hilf mir jetzt.
Junke?
Nein, nee. ein Moderator und
Kuhlenkampf.
Nein, aber du bist jetzt dicht dran.
Frankenfeld,
ja. Genau.
So war das?
Genau so.
Kein Wort von Wiedersehen?
Kein Wort.
Das verstehe ich nicht.
Ihre Erinnerung, Herr Kührmann, hat gedichtet. Auch sie hat eine Verabredung. Ich fuhr mit dem Zug von Lugano und in Bellinzona stieg Herr Frisch ein und sagte, fahren Sie auch zum Begräbnis.
Aha.
Und das muss ich aber sagen, das hat mich wahnsinnig getroffen. Natürlich, weil es war ja eine tolle Sache, dass man eine Uraufführung von Frisch in Zürich spielt. Ja. Und da war irgendwie, also mein Berufsempfinden, also war wirklich total im Keller. Und da wollte ich eigentlich nie wieder mit dem Beruf was zu tun haben.
Sag mal, wie ist denn das, Nadja? Warum hast du denn eigentlich... Ich meine, das war bei dir doch einfach mehr eine äußerliche Geschichte, dass du dann halt so gefragt warst als Filmschauspielerin, dass du nicht richtig oft Theater spielen konntest, weil du zu früh schon keine Zeit mehr hattest.
Ja, weil es war dann, kam dann doch eine ganze Menge zusammen und das hat mich natürlich schon, gebe ich zu, gereizt. Und man kann auch nicht sagen, was hat man lieber? Hat man lieber die Bühne mit dem Kontakt mit dem Publikum oder hat man lieber Film, wo man die Reaktionen erst nacherlebt? Aber ich glaube, man kann es nicht.
Aber du warst ganz früh schon so berühmt, dass es sich einfach die Frage gar nicht stellte.
Ja.
Also, das ist ja schon eine ganz eindrückliche Sache, dieses Hauptthema von Max Frisch, das in dem Stück ja auch wieder vorkommt in der Biografie. Ja. Wo sind die Weichen gestellt und wann, was hätte man anders machen sollen, auch in unserem Beruf? Was wäre aus mir geworden, wenn ich da nicht von Bochum weggegangen wäre? Und vor solchen Entscheidungen standst du ja sicher auch in deinem Leben.
Ja, was ist das Richtige?
Ist das Richtige? Ja. Obwohl du ja immer, das beneide ich dich immer, du hattest ja natürlich wahrscheinlich tolle Agenten.
Nein, eben nicht. Ich hatte eben keinen guten Agenten. Ja. Und im Gegenteil, also ich hatte ja nach Rosemarie also drei ganz tolle Angebote, die ich alle drei abgelehnt habe in Unkenntnis der Sprache. Und ich sollte in dem sehr berühmten Film von Fellini mitspielen. Guck mal, heute habe ich wieder totale Löcher. Loch an Loch und hält doch, kann ich dir nur sagen. Deutsche Vita, ja. Also ich hätte nicht die Eckberg-Rolle spielen sollen, sondern ich hätte die Frau von Mastroianni spielen sollen.
Aha.
Ja, und das war so ganz süß. Der Produzent kam nach Paris und ich drehte in Paris gerade einen Film mit Jean Gabin, mit dem ich zwei Filme gedreht habe, glücklicherweise. Der Produzent kniete, ich hatte meine Eltern eingeladen, mich in Paris zu besuchen und er kniete vor meiner Mutter, um ihr zu sagen, dass sie mir doch zureden soll, dass ich also nach Rom komme, um im Dolce Vita mitzuspielen, was ich nicht getan habe. Und die andere Sache war dann der Antonioni La Notte und dann war natürlich auch der tolle Film Rocco und seine Brüder.
Nein, da hättest du auch mitspielen.
Ja, die Gérard-Rolle, ja.
Dis-moi, tu n'aimes toujours pas la nuit? Tu n'aimes toujours pas?
Natürlich, hinterher habe ich mich geschämt, dass ich das abgesagt habe. Und habe auch viele Jahre gar nicht darüber reden können. Ich kann nur sagen, ich habe es natürlich bereut. Aber es war dann vorbei und im Moment spielte es ja auch gar nicht so eine große Rolle, weil zu filmen hatte ich ja sowieso. Als Resümee sage ich trotzdem, bin ich mit meiner Karriere sehr zufrieden und ich glaube, das kann ich auch und es wäre ungerecht, wenn ich das nicht wäre und Dinge nachweinen würde, die man ja gar nicht mehr... Nicht?
Das ist ein Witz. In der Garderobe eingeschlafen.
Anton Tschechow. Schwanengesang.
Die Vorstellung ist längst zu Ende, alle sind weg.
Ort der Handlung. Die Bühne eines Provinztheaters nachts nach der Vorstellung.
Und ich? Ich schnarch in aller Seelenruhe vor mich hin. Ach, du alter Knacker. Hast du so einen angesoffen? Dass du im Sitzen eingeschlafen bist. Großartig. Gratuliere, alter Knabe. Dieser alte Schauspieler, dieser Wassily Wasilitsch, trifft einen alten Souffleur. Aber das könnte natürlich genauso gut eine Souffleuse sein.
Und dann lass mich die Souffleuse lesen. Ich möchte gerne die Souffleuse lesen.
Nichts zu hören. Nur das Echo. Das antwortet. Das Alte. Wie du es auch anstellst, ob du dann Tafron spielst oder den Idioten, dein Leben ist gelebt. 80 Jahre sind. Ja, so stehen die Dinge, Wasjuschka. Ob du willst oder nicht, es wird Zeit, die Rolle des Leichnams einzustudieren. Gevatter Tod ist nicht mehr weit. Da stehe ich nun. Ist doch komisch. Weißt du, Geier. Ja, die Flöhrkasten ist noch zu erkennen. Ja, die Freiloge. Ein Notenständer. Aber alles andere. Finsternis. Ein schwarzes, bodenloses Loch. Richtiges Grab, in dem sich der Tod selbst versteckt hält. Oh, ist das kalt.
Wer bist du? Wer bist du?
Ich bin's, die Souffleuse. Ich übernachte hier in der Garderobe. Nur bitte seien Sie so gut und sagen Sie es dem Direktor nicht. Ich hab sonst kein Obdach.
Ich bin alt. Ich habe keine Kraft mehr. Muss sterben.
Es ist Zeit, dass Sie nach Hause gehen. Oh Gott. Sie wissen nicht mehr, wo Sie wohnen?
Ich will nicht dorthin. Ich habe niemanden.
Aber das Publikum liebt Sie, Wasili.
Das Publikum ist weg. Es schläft und hat seinen Narren vergessen. Oh Gott, wohin ist das alles entschwunden? Was war ich für ein guter Schauspieler? Was war ich für ein guter Schauspieler? Wohin ist das alles entschwunden? Wo ist sie? Diese Zeit. Mein Gott, ich habe eben in dieses Loch geblickt. Dieses Loch hat 60 Jahre meines Lebens verschlungen. Ich blicke wieder in dieses Loch und sehe alles deutlich vor mir. So wie dein Gesicht. Die Begeisterung der Jugend, den Glauben, das Feuer, die Liebe der Frauen.
Wasili, Sie müssen jetzt schlafen gehen.
Das Lied ist aus.
Wasili. Mein Guter, nun beruhigen Sie sich doch.
Und was für ein Talent, was für eine Kraft. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Diktion, wie viel Gefühl und Grazie. Wie viele Saiten in dieser Brust erklingen. Ersticken könnte ich. Hör zu, Alte, warte. Hier, aus dem König Lear. Verstehst du? Der Himmel schwarz, Regen, Donner. Ein Blitz, der gesamte Himmel reißt auf. Und jetzt
blast Wind und sprengt die Backen, wütet du Donner, schmetternd schlag flach das mächtige runde Welt, zerbrich die Formen der Natur, vernicht auf eins den Schöpfungskeim des undankbaren Menschen.
Was zum Teufel heißt hier Alter? Es gibt kein Alter, das ist alles Quatsch. Unsinn. Wo Talent ist, da gibt es kein Alter. Keine Einsamkeit, keine Krankheiten. Und selbst der Tod ist nur halb so schwer. Nein. Unser Lied ist aus. Was bin ich für ein Talent? Eine ausgepresste Zitrone. Ein Eiszapfen. Ein rostiger Nagel. Und du? Du bist eine alte Theaterratte. Soufflöse. Gehen wir.
Es ja. Wirkt ja fast so, als könnte man auf der Bühne besser sterben als in Wirklichkeit.
Ja, also ich denke doch, dass es leichter ist auf der Bühne.
Wahrscheinlich, ja. Aber das Tolle an unserem Beruf.
Man könnte fast sagen, sterben auf der Bühne macht Spaß.
Ja, genau, du hast völlig recht. Man kann dazu.
Man kann sich so hineinknien, man kann auch übertreiben, solange einen der Regisseur lässt.
Ja.
Ich denke, es ist leichter.
Den eindrücklichsten Tod auf der Bühne habe ich erlebt. Das war in den Armen von der Tilla Durieux, von der berühmten Schauspielerin.
Die habe ich sehr verehrt, ja.
Und das ist mir fürs ganze Leben unvergesslich.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Ich bin ja gerne gestorben auf der Bühne. Und ich bin ziemlich oft gestorben. Und da habe ich eigentlich mehr den Tod erlebt als später,
in
wo
Realität.
Er dann wirklich an mich herantrat.
Aber weißt du, ich glaube, es ist nicht, unsere Angst ist eigentlich nicht vor dem Tod oder die Angst ist nicht vor dem Sterben, sondern es ist die Angst, eben wie Walter Angst hatte zu ersticken, der Weg dahin.
Ich muss da immer denken, das ist schon auch was Schönes an unserem Beruf, dass wir in diese Extremsituationen immer wieder mal in unserem Leben geraten sind.
Ja.
Eben in diese, also in die ganz große Liebe oder eben in die Situation mit dem Tod, also dass man das auf der Bühne spielen
kann, ist
eigentlich
kann.
Was
ja.
Tolles.
Ja. Ich war tot als Lulu. Sehr dekorativ.
Ja.
Wir sind der Sache näher gekommen, sagen wir mal so. Das heißt, ich habe ja Gott sei Dank nur ein paar Sätze.
Also wenn wir sowas gleich so miteinander beim ersten Mal lesen, dann nimmt dieser Abend doch ein bisschen Gestalt an, meinst du nicht?
Ja, bist du aber mutiger als ich. Ich bin noch nicht so weit. Naja.
Hallo, du, es ist kalt und windig.
Aber natürlich. Ich gestehe, ich habe keine Lust, ich versuche mich auch immer drum zu drücken und das zahle ich dann immer leider noch mit mehr Schmerzen ein. Das ist ganz schlecht.
Ja.
Das ist ungesund.
Nee, man muss schon was tun
man
für
muss,
den Körper.
Ja,
das ist
ja.
Ganz klar. Ich meine, ich mache das ja furchtbar ungern mit diesem Rollator. Ich glaube, da finde ich, dann kommt man sich noch blöder vor.
Wie soll man sagen? Sehen?
Wahnsinn.
Geht doch nichts über unseren kleinen Garten.
Ach, spielen.
Weiter da drüben. Mit den schönen Blättern.
Ganz schön. Ganz schön.
Eine Rose hier.
Oh ja. Guck mal, ist ja schon.
Erstaunlich, ja.
So eine schöne große Rose.
Ja, schön.
Die hat wohl noch ein bisschen Sonne bekommen.
Ja.
Da drüben ganz schön.
Vor der Winter endgültig eintrifft.
Wie soll man sagen? Glauben.
Sich wieder einmal so ein bisschen
weiter
wie
da drüben.
Im Beruf fühlen.
Wie soll man sagen?
Da merkt man doch, wie verwachsen man mit seinem Beruf ist.
Wie soll man sagen?
Also es ist so,
noch eine kleine Wunderschöne,
wenn man nach einer langen Ehe
ja.
seine Frau verliert, als selber am Ende des Lebens stehender Mensch, dann heilen diese Wunden nicht mehr zu. Es ist jetzt so, wie es ist.
So, und jetzt machen wir die Kurve Richtung Heimat.
Ja.
Gut. Also erstmal muss ich sagen, haben mir meine Kinder sehr geholfen dabei. Das hilft natürlich sehr über die erste Zeit hinweg, das ist gar keine Frage. Ja, und dann kommt man wieder hierher zurück, wo also nun, sagen wir mal, ein Tütelchen die Heimat ist und arrangiert sich. Man arrangiert sich halt irgendwie. Aber ich glaube, man darf sich einfach nicht, man muss versuchen, sich nicht hängen zu lassen. Das halte ich für sehr wichtig.
Gnädige Frau.
Weihnachtseinkäufe.
Gnädige Frau.
Ach, Sie sind's.
Ja. Ich verfolge Sie.
Von Arthur Schnitzler. Anatole und Gabriele.
Ich kann das nicht mit ansehen, wie Sie alle diese Dinge schleppen.
Weihnachtsabend, 6 Uhr.
Geben Sie mir doch Ihre Pakete.
Leichter Schneefall.
Bitte Sie, gnädige Frau, machen Sie mir es doch nicht gar so schwer, wenn ich einmal galant sein will.
Ja, das sei Ihnen da.
Aber es ist ja gar nichts.
In den Straßen Wiens. Sie sind zu liebenswürdig. Ich weiß, es ist jetzt in München, ist es aufgeführt worden und der hat es aber sehr auf Sex gemacht gehabt.
Da denke ich dann auch manchmal, ich bin froh, dass ich nicht mehr am Theater bin, dass ich diese Dinge nicht mehr spielen muss.
Dieses eine Stück, wo es alles auf dem Klo spielt.
Das hat ja überhaupt nichts mehr mit Menschengestaltung zu tun eigentlich. Und aus diesem Grund sind wir ja zum Theater gegangen. Wir wollten ja Menschen darstellen und nicht auf dem Kopf stehen.
Ja. Oder auf dem Klo sitzen. Es ist ja das reine Wunder, dass man sie einmal zu Gesicht bekommt.
Ja. Sie meinen, dass ich heuer noch nicht einmal meinen Besuch bei Ihnen gemacht habe?
Ja, so was Ähnliches meine ich.
Und wie geht's denn dem Herrn Gemahl und was machen die beliebten Kleinen?
Diese Frage können Sie sich schenken. Ich weiß ja, dass Sie das alles sehr wenig interessiert.
Es ist unheimlich, wenn man auf so eine Menschenkennerin trifft.
Geben Sie mir meine Päckchen wieder.
Nicht böse. Ich bin schon wieder brav.
Sie gehen schweigend nebeneinander her.
Ach so. Irgendetwas dürfen Sie schon reden.
Irgendetwas, ja, aber Ihre Zensur ist so strenge.
Erzählen Sie mir doch was. Wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Was machen Sie eigentlich?
Ich mache nichts, wie gewöhnlich.
Es ist wirklich schade um Sie.
Ja. Heute passt es übrigens gar nicht auf mich. Heute bin ich beschäftigt, gnädige Frau. Genau wie Sie.
Wieso?
Ich mache auch Weihnachtseinkäufe.
Sie?
Ich finde nur nichts Rechtes.
Wenn man so wenig zu tun hat wie Sie, denkt man nach, erfindet selbst und bestellt seine Geschenke vielleicht schon im Herbst.
Ach, dazu bin ich nicht der Mensch. Weiß man denn überhaupt im Herbst, wem man zu Weihnachten etwas schenken wird? Und jetzt ist wieder 2 Stunden vor Christbaum und ich habe doch keine Ahnung.
Soll ich Ihnen helfen?
Gnädige Frau, Sie sind ein Engel?
Wollen Sie gefälligst schweigen? Ich bin jetzt etwas gesprungen.
Das ist ja egal.
Für wen soll das Geschenk? Ich gehe nochmal zurück. Also, geben Sie mir irgendeinen Anhaltspunkt. Für wen soll das Geschenk sein?
Ist es okay?
Etwas? Ich hab's noch nicht. Ja, da. Ja. Jetzt habe ich's.
Geben Sie mir einen Anhaltspunkt. Für wen soll Ihr Geschenk gehören? Für eine Dame natürlich. Nee. Kommen Sie, hier ist gerade das richtige Geschäft. Da wollen wir Ihrer Kleinen was kaufen.
Gnädige Frau.
Sehen Sie doch. Diese kleine Bursche mit 6 falschen Brillanten. Denken Sie, 6. Wie das nur glitzert. Das muss doch wirklich riesig wirken in der Vorstadt.
Gnädige Frau, Sie irren sich.
Kommen Sie mir doch zu Hilfe. Geben Sie mir eine Andeutung. Also, erzählen Sie mir endlich von dem süßen Mädel.
Sie ist nicht geistreich.
Ich will ja nicht wissen, was sie nicht ist.
Aber sie hat die weiche Anmut eines Frühlingsabends und die Grazie einer verzauberten Prinzessin und den Geist eines Mädchens, das zu lieben weiß.
Genug, genug. Es wird spät. Sie wartet wohl schon auf Sie.
Gewiss.
Und fällt Ihnen um den Hals, küsst Sie und sagt, was sagt sie dann?
Ich weiß kein Beispiel.
Was sagte sie gestern?
Och, nichts Besonderes. Das klingt so einfältig, wenn man nicht den Ton der Stimme dazu hört.
Also ich will mir schon nochmal, dazu
Entschuldigung,
denken.
Nein, es war von mir falsch.
Nochmal,
sagst du es mir nochmal?
Was sagte sie?
Ich bin so froh, dass ich dich wieder habe.
Ich bin so froh. Wie?
Dass ich dich wieder habe.
Das ist eigentlich hübsch. Sehr hübsch.
Ja, es ist herzlich und wahr.
Es wird so spät. Sehen Sie, wie leer schon die Straßen sind? Bitte, bitte winken Sie mir den Wagen dort, der uns entgegenkommt.
Diese Eile mit
bitte,
einem
Mann. Bitte, bitte. Ich danke Ihnen. Aber was machen wir nun mit dem Geschenk? Der Wagen hat gehalten. Er und Sie sind stehen geblieben. Er will die Wagentür öffnen. Warten Sie. Ihm möchte ich selber was schenken.
Sie? Gnädige Frau, Sie selbst?
Was nur? Hier, nehmen Sie diese Blumen, ganz einfach diese Blumen. Versprechen Sie mir, es zu bestellen? Mit den Worten, die ich Ihnen mitgeben will?
Gewiss.
So sagen Sie ihr...
Nun?
Sagen Sie ihr... Diese Blumen, mein süßes Mädel, schick dir eine Frau, die vielleicht ebenso lieben kann wie du und den Mut dazu nicht hatte.
Gnädige Frau, sie ist in den Wagen gestiegen. Der Wagen rollt fort, die Straßen sind fast menschenleer geworden. Er schaut dem Wagen lange nach, bis er um eine Ecke gebogen ist. Er bleibt noch eine Weile stehen, dann sieht er auf die Uhr und eilt rasch fort. Vorhang.
Ich glaube auch, also...
Wir sind doch gleich ganz
einig. Es entspricht eigentlich also dem, was man, wenn man noch in der Lage wäre, was man Lust hätte... noch zu spielen, ja, nicht? Das muss ich ehrlich sagen. Also das ist,
ja.
Also hier in dieser Szene ganz eindeutig. Nicht?
Für einen richtigen Komödianten habe ich viel zu früh aufgehört. Als ich merkte, das funktioniert nicht mehr richtig mit den Texten und das nimmt überhand, dass ich Textängste kriege, dass ich das
musste. Dass du aufhören
musste.
Konntest, ja, ja. Das und ist toll.
Seither vermisse ich das Theater überhaupt nicht mehr.
Ja, ja. Also ich kann auch nicht sagen, dass ich es vermisse. Außerdem, ich bin auch der Meinung, ich könnte gar nicht mehr Theater spielen im Sinne von eine große Rolle darstellen, weil ich körperlich nicht mehr in der Lage dazu wäre. Alles hat seine Zeit.
Also da ist ja noch eine Szene, die ist ja wahnsinnig komisch, das ist diese diese Nein-Szene. Ich glaube, ich komme da nicht durch, weil ich muss so lachen.
Du musst so lachen?
Ja, da musst du mich kneifen.
Eines der schönsten Sätze, gebe ich zu, die ich gerne höre, ist, wenn Leute sagen, sie haben uns ein Leben lang begleitet. Natürlich, wir waren 52 Jahre verheiratet und haben doch auch eine ganze Menge gemeinsam gemacht. Und das ist ja so, nicht? 52 Jahre ist ja ein Leben lang.
Wollen wir es nochmal versuchen?
Ja, versuchen es. Also, es geht los mit Nein. Und du fängst an.
Kennen Sie meinen Schwager?
Nein.
Den kennen Sie nicht?
Nein.
So, gesehen haben Sie ihn auch nicht?
Nein.
Haben Sie auch einen Schwager?
Nein.
Schwägerin?
Nein.
Geschwister auch nicht?
Nein.
Zwillinge?
Nein, nein.
Sie haben ja gar nichts.
Nein.
Kein Geld? Geschwister auch nicht.
Sag's nochmal.
Nein.
Ah, ja, siehst du.
Was ist passiert?
Ich spiele die Rolle. Jetzt ist mir das ganze Wasser ausgeleert.
Ist ja nur Wasser. Ist das ein Profil von Schiller da, das Bild?
Nee. Das, was ich da auf, das ist der, ja. Das ist der Wagenlenker von Delphi.
Ah ja.
Das ist eine antike Statue im Museum, ja, in Delphi.
Clara, ich finde meine Brille nicht. Weißt du, wo meine Brille ist?
In der Küche habe ich es gestern liegen sehen.
So, red doch keinen solchen unreinen Mist. Was nützt mich denn das, wenn die Brille gestern in der Küche gelegen ist?
Ich sag's doch nur, weil du sie schon... Entschuldige,
darf ich den Satz vorher noch? Den krieg ich gerade. Ich muss gestern betonen. Was nützt mich denn das, wenn die Brille gestern in der Küche gelegen ist?
Irgendwo wird's schon sein.
Irgendwo. Freilich liegt's irgendwo, aber wo ist denn irgendwo?
Ach, red doch nicht so saudumm daher. Das nächste Mal merkst du halt, wo du sie hingelegt hast.
Das nützt mich gar nichts, weil ich doch nicht sehe, wo sie liegt.
Dann musst du eben noch eine Brille haben, damit du mit der einen Brille die andere suchen kannst.
Stell dir doch vor, ich habe die Weitsichtige verlegt und habe nur die Kurzsichtige auf. Die Weitsichtige liegt aber weit entfernt, sodass ich die Weitsichtige entfernt liegende mit der kurzsichtigen Brille nicht sehen kann.
Dann lässt du halt einfach die kurzsichtige Brille auf und gehst so nah an den Platz hin, wo die Weitsichtige liegt. Vielleicht hast du ein Etui drin.
Das könnte sein. Da wird sie drinnen sein. Gib mir das Etui her.
Wo ist denn das Etui?
Das Etui ist eben da, wo die Brille drinnen steckt.
Immer ist die Brille auch nicht im Etui.
Doch, die ist immer im Etui. Außer ich hab's auf.
Was, das Etui?
Nein, die Brille.
Ja, was sehe ich denn da? Schau dir doch einmal auf deine Stirn hinauf.
Das sehe ich doch nicht hinauf.
Dann greifst hinauf. Auf der Stirn hast du deine Brille hinaufgeschoben.
Ach, da ist ja meine Brille. Aber leider...
Was leider?
Ohne Etui.
Liebe kann man auch viel einfacher ausdrücken.
Ja, ja, ja.
Es könnte auch sein, dass der... Wie heißt der da?
Danilo?
Nein, der... Ach, jetzt habe ich es vergessen. Der aus...
Aus was?
Schnitzler.
Ach so, Anatol. Ja, Anatol.
Dass
ja.
Der Anatol... so was gerne gehabt hätte, wie der Danilo da sagt. Da gehe ich zu Maxim, dort bin ich sehr intim. Ich duze alle Damen, rufe sie beim Kosenamen. Lolo, Dodo, Juju,
Frufu,
Klo, Margot, Frufu. Sie lassen mich vergessen, das teure Vaterland.
Ja.
Da gehe ich zu Maxim. Dort bin ich sehen.
Da hat meine Mutter die Uraufführung mitgesungen in Wien. Da gibt es eine Valenciennes drin. Und die hat meine Mutter in der Uraufführung gesungen.
Nein.
Ja, ja, ja. Hm.
Da hat der Leha noch gelebt.
Ja, 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 ja.
Dann wird champagnisiert und häufig kankaniert und geht's ans Kosen küssen. Mit allen diesen, das ist ein wunderbarer Gegensatz zu den Liebeserklärungen vom Romeo.
Ja.
Und dann singen wir zusammen Lippen schweigen,
das Flüstern geigen,
hab mich lieb, hab mich lieb. All die Schritte sagen bitte,
hab mich lieb,
hab mich lieb.
jeder Druck der Hände deutlich, wie es beschrieb. Er sagt, ja, es ist wahr, du hast mich lieb. Ja, jeder Wasserschritt, der zu nein, es klopft und pocht, sei mein, sei mein. Und der Mund, der spricht kein Wort, doch tönt es fort und immer fort. Ich hab dich ja so lieb. Ich hab dich lieb.
Toll. Wunderbar. Du machst sogar daraus, du hast dich lieb, eine Pointe. Ein Wunder, dass dir die Julia nicht gefällt. Sehr schön.
Ich erinnere mich besonders an eine junge, dunkelhaarige Schönheit, ganz in gesteiftem Weiß. Ein unvergleichlicher Busen.
Mein Spiel ist jetzt. Dein Spiel, es ist gespielt.
So oft ich noch hier schaute,
Mr. Krapp,
hatte sie ihre Augen auf mich gerichtet.
Was sollte die Verkleidung mit den übergroßen Schuhen? Was sollte das Gehabe mit dem Mampfen der Bananen? Alter, durchtriebener Spieler, du Krapp. Oder wie sie dich nennen, Krapp meines Herzens. Krapp, das Krokodil? Mit Krapp kein Krippenspiel?
Was für ein Gesicht sie hatte.
Dieses Beckett-Stück. Wie heißt's?
Diese Augen.
Das letzte Band.
Ja. Risolite.
Du, ich habe ja da, den Krapp habe ich ja gespielt.
Ja, ja.
Und jetzt lese ich da in dem Büchlein vom Handke, wo ja diese Frau zu Wort kommt. Und da ganz schön Schlitten fährt mit dieser Liebesgeschichte von Herrn Krapp. Also, das hat mich sehr an Margrit erinnert, muss ich sagen. Also die Frau rechnet da richtig ab mit diesem verquasten Mann.
Es ist nicht wahr, dass du deine Zweifel hattest. Du hast an jene Ewigkeit gleich nicht geglaubt. Sonst wären wir doch auf ewig zusammengeblieben, du und ich. Und nicht bloß in deinen Worten und Sätzen post festum.
Oberen See mit dem Nachen in der Nähe des Ufers geschwommen.
Nichts als die Lippen bewegen.
Dann den Nachen in die Strömung gestarkt und treiben lassen.
So wie sich unter unserem Boot, unter uns, aber sich unter alles uns bewegt und mitbewegt, sanft, und auf, und nieder,
auf und nieder,
hin und her.
Von einer Seite zur anderen.
So seltsam, dass ich mich dir anvertraue immer noch. Ja, im Schilf dort, im Boot, im Bus dort, da waren wir unsterblich. Sind wir unsterblich? Nein, nicht wir waren unsterblich. Unsterblich war das Daliegen, das Dasein, das Dagewesensein, das Dagelegensein. Und im Hof das Knistern der über Nacht abgestellten Busse. Und das Klingeln der Flaschen in der Minibar. Nein, keine Minibar. Und das Rascheln des Nachtwinds im Vorhang. Nein, nein, kein Vorhang. Und wenn, dann einer aus Plastik, schwer und unbeweglich. Und die Eulenschreie mitten in der Stadt? Ja, mitten in der Stadt. Und das, ach ja, das nächtelang weinende Kind nebenan. Leise, sehr leise. Oder ist das bloß ein Geräusch in den Wasserrohren? Und das Röhren des Mississippi? Und dann? Und dann? Kein dann. Und jetzt? Und jetzt? Eine Pause meinerseits? Nein, ein Innehalten. Ein Innehalten, bis mein letztes Echo auf dein letztes Band verhallt. Verhallen wird. Verhallt sein wird. Etwas wie eine Replik von mir hast du ja nie erwartet. Nicht einmal ein Echo. Nicht einmal einen Hall. Du, der Hall. Und ich, der Nachhall.
So ein Ding.
Ja, also du sagst natürlich jetzt, also, so schlimm sind wir Männer nicht.
Ja, das muss ich natürlich, also
also es ist schon ziemlich gedacht, hart von Herrn Handke geschrieben, das muss ich auch,
ja,
sagen.
Ja, die Frauen siegen ja am Schluss immer. Ja. Das ist eine alte Geschichte.
Darüber kann man sich immer unterhalten, ob die Frauen siegen oder die Männer. Aber wir hören jetzt auf, uns über Krapp oder nicht Krapp zu unterhalten.
Okay, ja, na gut, ja, ich will dir ja jetzt nicht, also, hier eine Szene,
aber ich
machen.
Hab jetzt
nicht,
nein, du machst mir jetzt keine Szene.
Aber das, ja, musst du gut verstehen.
Also ich habe jetzt eine andere Idee. Ja. Wir machen jetzt einen Sketch. Ich habe noch einen Sketch gefunden vom Karl, wie ich neulich gelernt habe. Ich habe immer Karl Valentin gesagt. Das ist falsch. Aha. Er heißt Valentin.
Naja.
So, und jetzt machen wir vergesslich einen Sketch, den ich sehr komisch und absolut berechtigt finde. Aha. Für unser Alter, sage ich jetzt mal ganz einfach.
Ja,
okay,
ja, gut.
Legst du los?
Ja, ich fange jetzt einfach, ich lese es jetzt auf. Ich,
genau,
kenne es ja nicht.
Ich sage
also
die Überschrift, ja, es heißt vergesslich.
Ach, eine gute Bekannte, die Frau. Oh. Na, jetzt weiß ich ihren Namen nicht mehr.
Das sieht Ihnen wieder ähnlich. Wir haben aber doch so lange in einem Haus gewohnt, in der...
Ja, es ist gut, dass ich Sie eben treffe. Ich wollte Ihnen etwas Wichtiges sagen. Und jetzt weiß ich momentan nicht was. Was war denn das?
Das geht mir oft so.
Was war das nur? Das ist zum Kotzen.
Ja, lieber Gott, man wird eben älter und damit auch vergesslicher.
Das stimmt. Ach, was wollte ich nur sagen? Fällt mir nicht mehr ein.
Mir geht's auch so. Ich war gestern in der... Oh, wo war ich denn eigentlich? In...
Daheim?
Nein, nein, in daheim war ich nicht. No, sag's mir's doch.
Ich hab keine Ahnung, wo Sie waren.
Nun, da sollte ich...
Genau so geht's mir auch immer. Da laufe ich oft daheim ins andere Zimmer hinüber und wenn ich drüben bin, weiß ich nicht mehr, was ich wollte.
Ich bin einmal zum Arzt gegangen wegen meiner Vergesslichkeit. Und wie ich beim Arzt war und der fragte mich, was mir fehlt, meinen Sie, mir wäre es eingefallen? Da habe ich doch ganz vergessen, dass ich wegen meiner Vergesslichkeit zu ihm gegangen bin.
Einmal habe ich etwas nicht vergessen. Da habe ich mir was Wichtiges merken wollen. Dann habe ich mir gesagt, ach, das hat gar keinen Wert, wenn ich mir das merken will. Denn das vergesse ich ja doch. Und was meinen Sie? Ich habe mir's gemerkt.
Und was war das?
Jetzt weiß ich's nicht mehr.
Ich würde halt sagen, dass das Alter überhaupt eine ziemlich brutale Angelegenheit ist. Man muss dazu stehen, dass das eben der Ablauf des Lebens ist und dass das Leben ins Alter hineinläuft.
Und ich meine, wenn man zufrieden ist mit seinem Leben, dann kann man auch peu à peu lernen, loszulassen.
Traumrollen. Hörstück von Jean-Claude Kuhner. Mit Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn. Ton und Technik Peter Kainz, Dietmar Fuchs, Birgit Gall. Dramaturgie Sabine Küchler. Regieassistenz Sandra Babing. Regie Jean-Claude Kuhner. Produktion Deutschlandfunk mit dem Hessischen Rundfunk 2013. Redaktion Elisabeth Panknin.